بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir haben heute eine neue Spezies von Muslimen. Das sind die sogenannten Moscheeretter. Wir haben einmal Jammerlappendawa Protagonisten, dann haben wir Moscheeretter. Ja, wir haben alles Mögliche in der heutigen Zeit. Es gibt viele neue Gruppen. Und die Moscheeretter, das sind die Leute, die Moschee retten wollen, indem sie die Dawa in der Moschee stoppen. Ja? Also die wollen die Moschee retten, indem sie die Dawa stoppen. Wir müssen erstmal fragen, wofür ist eine Moschee überhaupt da? Warum hat die Moschee so einen Wert im Islam? Und die Moschee hat einen gewaltigen Wert im Islam. Und eine Moschee ist auch ganz wichtig. Eine Moschee hat einen gewaltigen Wert im Islam. Was darauf hindeutet, ist zum Beispiel der Hadith des Propheten, wo er sagt, Man bana masjidan fi dunya, bana Allahu lahu baytan fi jannah. Wer eine Moschee in diesseits baut, den baut Allah dafür ein Haus im Paradies. Der Prophet alayhi salatu wasalam, der erste Schritt, den er gemacht hat, als er nach Quba gekommen ist, am 8. Rabi al-Awwal, ja, vom ersten Jahr nach Hijra, das erste, was er gemacht hat, ist, er hat eine Moschee gebaut. Dann, als er einige Zeit später dann richtig in Medina reingekommen ist, heute ist Quba praktisch ein Teil von Medina, weil die Stadt sich ausgedehnt hat, hat er als erstes die Masjid al-Nabawi gebaut, die Prophetenmoschee. Das heißt, das zeigt, wie wichtig dieser Schritt ist. Aber wir müssen auch festhalten, dass diese Moschee kein Schmuckwerk war, kein Restaurant war, sondern das war in erster Linie ein Platz zum Lernen und zum Lehren. Und wenn die Moschee diese Aufgabe nicht übernimmt, dann verlässt sie eine der wichtigsten Aufgaben, die eine Moschee überhaupt hat. Das heißt, was ganz wichtig ist, ist das Lernen und das Lehren. Und jetzt braucht natürlich der Moscheeretter, der braucht natürlich jetzt ein Argument, wie er die Dawa dort stoppen kann. Er sagt, wir müssen die Moschee retten. Ja, okay. Und deswegen laden wir den nicht ein und laden den nicht ein und laden den nicht ein. Wenn du dann dir das im Nachhinein anguckst, ist dann bei vielen Moscheen gar nichts mehr vorhanden. Und bei einigen Moscheen gibt es dann einmal die Woche einen Unterricht, wo 10 bis 20 Leute kommen und einmal im Monat ein Unterricht, wo 50 Leute kommen, obwohl es also sehr wenig ist. Und es gibt natürlich manche, wo es eventuell läuft. Ich kann jetzt nicht für alle Moscheen reden. Ja. So, und jetzt gehen wir auf diese Sache ein. Jemand sagt zum Beispiel, wir laden Pierre Vogel nicht ein, weil wir wollen nicht, dass die Moschee geschlossen wird. So. Meine Frage muss hier sein, wenn man Angst vor etwas hat, da muss man für die Angst einen Grund haben. Es gibt verschiedene Arten von Angst. Es gibt Angst, die Pflicht ist im Islam. Zum Beispiel die Angst vor Allah. Das ist sogar eine Bedingung für den Iman. Man kann kein Gläubiger sein, wenn man nicht eine Grundangst hat. Ja? Dann gibt es Angst, die wajib ist. Die Angst, die dich vor dem Muharramat fernhält. Dann gibt es eine Angst, die, also wajib heißt, die ist Pflicht, diese Angst. Dann gibt es natürliche Angst. Zum Beispiel, man hat Angst vor einem Löwen. Dass der Löwe einen beispielsweise angreift. Das ist eine natürliche Angst, das ist nichts Schlimmes. Und dann gibt es eine Kategorie von Angst, die nennt man Feigheit. Und Feigheit ist es, vor Dingen Angst zu haben, vor denen man keine Angst haben muss. Das heißt, wenn jemand sagt, ich habe Angst, zum Beispiel, um das zu illustrieren, was das heißt, für etwas Angst zu haben, vor das man keine Angst haben muss. Ich habe eben gesagt, vor einem Löwen muss man Angst haben. Warum? Weil man hat Indizien dafür, man hat Beweise dafür, dass der Löwe einen fressen kann. Aber wenn jetzt ein Igel über die Straße läuft und hat Angst vor dem Igel, der einem nichts tun kann, dann ist man feige. So. Das heißt also jetzt, wenn man sagt, wir haben Angst, dass die Moschee verloren geht, wenn wir Pierre Vogel einladen, müssen wir fragen, basiert das auf korrekten Beweisen? Und wir waren in Deutschland schon in so vielen Moscheen, Hunderte, und es ist so, wir haben so viele Moscheen gesehen, wo wir Vorträge gemacht haben, dass es manchmal so krass ist, dass ich gar nicht mehr weiß, dass ich in einer bestimmten Moschee gewesen bin. Was einfach zu viel ist. Denn so viele Moscheen waren wir. Hunderte Moscheen. So. Nennt mir eine Moschee, die zugemacht wurde, weil ich dort einen Vortrag gemacht habe. Soll mir eine Moschee nennen. Eine Moschee. Ach, da kommt die, ja, Mönchengladbach wurde zugemacht. Weil du einfach, nee, Mönchengladbach wurde nicht zugemacht, weil ich da einen Vortrag gemacht habe. Sondern München, dann sage ich das ja, Mönchengladbach wurde zugemacht wegen der Kundgebung. Nee, die Kundgebungen haben stattgefunden, nachdem die Moschee zugemacht wurde. Und deswegen muss man vorsichtig sein mit dem, was man erzählt, dass man keine Fitna unter Brüdern schafft. Und ich werde das am jüngsten Tag nicht verzeihen. Ja, wir wissen, was wir erzählen. Komischerweise, die Kuffar, die sagen, Pierre Vogel und Co. wissen ganz genau, was sie erzählen. Sie wissen ganz genau, was sie sagen. Aber unsere Muslime, die deutschen Rechte nicht kennen und hier mit der Hassan-Sani-Psychose aus irgendwelchen Ländern eingewandert sind und Angst vor ihrem eigenen Schatten haben, die wissen, was man zu sagen und zu tun hat. So. Mönchengladbach wurde zugemacht, weil 5 Jahre benutzt wurde, ohne dass es eine Nutzungsgenehmigung gab. Und zweitens, weil der Laden umgebaut wurde und dieser Umbau nicht möglich war. Das war also ein baurechtliches Problem. So. Außerdem kann man keine Moschee zumachen, wie in Mönchengladbach, weil da jemand etwas gepredigt hat, was nicht gegen die deutsche Gesetzgebung ist oder was nicht gegen das Strafgesetz verstößt. Und weil, wenn diese Person noch nicht mal ein Mitglied dieser Moschee ist. Ich war niemals Mitglied dieser Moschee gewesen. Es ist rein rechtlich nicht möglich. Okay? So. Dann kommen dann jetzt mit Wuppertal. Wuppertal wurde überhaupt nicht zugemacht, sondern der Vermieter hat den Mietvertrag gekündigt. Und Wuppertal ist auch nicht meine Moschee und da geht es doch gar nicht um mich. So, und außerdem stört das uns nicht oder stört das die Brüder nicht, weil die Brüder sagen, wenn zugemacht wird, machen wir weiter. Und das ist die richtige Einstellung. Der Prophet, als er die Moschee in Mekka verloren hat, und Moschee, Masjid, bedeutet ein Ort, wo man Sujud macht, hat er nicht gesagt, oh, jetzt ist es vorbei, jetzt können wir nichts mehr machen. Nee, da hat er danach eine Moschee gebaut, dann noch eine Moschee gebaut und 8 Jahre später kam er wieder und hat diese Moschee bekommen. Aber wenn man die Jammerlappen-Dawa-Einstellung hat, da kriegt man natürlich nichts gebacken, ganz klar. So, jetzt. So, das war der erste Grund gewesen für die Moscheeretter. Dann gibt es den zweiten Grund, warum man zum Beispiel uns nicht einladen soll. Das ist, weil wir angeblich, weil man dann danach eventuell vom Verfassungsschutz beobachtet werden könnte. Okay, erstens. Vom Verfassungsschutz beobachtet werden, tut das weh? Nee. Beobachtet werden tut ja nicht weh. So, das heißt, was ist der Schaden? Wo liegt der Schaden, wenn man vom Verfassungsschutz beobachtet wird? Wo liegt der? Nirgendwo. Da ist eigentlich gar kein Schaden, sondern das ist einfach nur Feigheit. So. Jetzt stellen wir die Frage. Kann man in der Dauer einen wirklichen Fortschritt machen, ohne den geringsten Windzug von Bekämpfung zu spüren? Weil das ist hier das Problem, dass die Leute immer kommen, ja, wir könnten das ja auch machen ohne dieses Problem. Fakt ist, nein, können wir nicht. Es gibt keine Dauer, die jemals erfolgreich war, die nicht bekämpft wurde. Gibt es nicht. Jede Dauer, die erfolgreich wird, wird bekämpft. So, jetzt will man die Bekämpfung beseitigen oder die Bekämpfung verhindern. Und was macht man? Man verbietet Dinge, die effektiv sind, die bewiesenermaßen effektiv sind, damit man nicht bekämpft wird. Und ich will hier ein Beispiel bringen von Koran und Sunna, damit man das richtig versteht. Die Geschichte von Ashabul Uchdud. Dieser Junge wurde vom König dazu aufgefordert, für ihn zu arbeiten. Der Junge hätte sagen können, alles klar, ich mache nur im Geheimen meine Sache und verschweige die öffentliche Dauer. Was hat der Junge gemacht? Der ist bei seinem Glauben geblieben und hat zu dem König gesagt, versammel die Leute auf einer offenen Stelle und dann machst du mich fest an einem Stamm und dann nimmst du einen Pfeil aus meinem Köcher, der Hadith in Sahih Muslim, und dann schießt du mit dem Pfeil und du sagst im Namen Allahs, des Gottes von diesem Jungen. Und wenn du das machst, wirst du mich töten können. Dieser König hat das gemacht. Alle Leute drumherum haben das mitbekommen und haben geglaubt. Der Junge ist gestorben, der wurde an der Schläfe getroffen. Und Allah, und danach wurden die ganzen Leute, die geglaubt haben, verbrannt für ihren Glauben. Ganz am Ende kam eine Frau, die gezögert hat, ins Feuer geschmissen zu werden. Soll sie vom Glauben abfallen oder nicht? Und da sagte ihr kleines Kind zu ihr, Isbiri ya Umma, fa'innaki al-haq. Sei standhaft, Mama, denn du hast die Wahrheit. Diese Leute waren bereit für ihren Glauben. Und die haben gerade vor 5 Minuten den Islam angenommen, nur mal nebenbei. Für ihren Glauben verbrannt zu werden. Nicht getötet zu werden, sondern verbrannt zu werden. Dieser Junge war bereit für seinen Glauben, den er kurzen Zeit hat, zu sterben. Der Prophet a.s., die Sahaba um ihn herum, die haben für diese Dawa ihr Leben geopfert. Die sind gefoltert worden. Sumayya, der ist ein Speer in die Vagina gestochen worden. Ja, und was ist die? Die ist eine erfolgreiche. Da hat keiner gesagt, ja guck mal, was uns jetzt passiert ist. Wärst du nicht so provokant gewesen? Wenn ich das heißt, diese Leute waren bereit zu sterben für den Glauben. Und bei uns sind die Leute noch nicht mal bereit, beobachtet zu werden. Beobachtet zu werden. Bruder, wie? Dann reden wir von Manhaj al-Salaf. Das ist eine Schande für den Islam, so feige zu sein. Und das noch dann als mit Unverschämtheit, als Weisheit zu verkaufen. Übrigens, ich habe nichts dagegen, wenn mich jemand nicht unbedingt einlädt. Man muss mich nicht einladen. Aber es geht um die Begründungen. Die Moschee könnte zugemacht werden. Welche Moschee ist zugemacht worden? Ja, wir könnten danach beobachtet werden. Du bist nicht bereit, beobachtet zu werden. Hast du Dreck am Stecken? Ist das dein Problem? Hast du irgendwelche Gelder unterschlagen? Du hast Angst, du wirst beobachtet, ja, wie es bei manchen Leuten der Fall gewesen ist. Und dann kamen Sachen raus. Wenn das dein Problem ist, dann laber nicht gegen unsere Dawa. Denn unsere Dawa ist auf dem Manhaj der Anbiya ohne Zweifel. Und jeder, der was anderes sagt, den fordere ich zur Debatte heraus. Jeder, der was anderes sagt, fordere ich zur Debatte heraus. Der kann mir von mir seinen Scharlatan-Sheikh aus, was weiß ich, aus dem Land XY mitbringen, der uns dann erzählt, dass eine Kundgebung auf der Straße eine Debatte ist. Soll kommen. Soll er uns erzählen, was sein Problem ist. Dann soll er uns mal erzählen, wo er mit seiner Dawa erfolgreich gewesen ist. Diese Schleimer-Dawa, ja, die ist überall gescheitert. Man muss hier eins kapieren. Ja. Man muss sich endlich mal von Gedanken verabschieden, die vielleicht in gewissen Ländern richtig sind. Ja. Weil man ist aus bestimmten Ländern, wo der Islam völlig unterdrückt ist, wo man, sobald man den Mund aufmacht, ins Gefängnis gesperrt wird, ist man nach Deutschland gekommen und hat gedacht, hier könnte man flächendeckende Dawa erreichen, indem man sich auf Unterricht in der Moschee reduziert. Oder indem man die Dawa auf unterschiedliche, auf Unterricht in der Moschee reduziert. So. Erstens, ich tadel keinen Daya, keinen Prediger, der seine Dawa auf Unterricht in der Moschee reduziert. Es kann sein, dass das für ihn das Richtige ist. Aber ich tadel diejenigen, die dagegen reden, dass man die Dawa auf die Straße trägt. Warum? Weil es rein rechnerisch, und das ist auch ein Beweis, der im Koran eine Grundlage hat und in der Sunna, denn wir schauen uns die Lage an, in der wir leben. Rein rechnerisch ist es unmöglich, eine Veränderung zu schaffen, etwas zu verbessern, wenn wir in Deutschland einige Moscheen haben und beschränken uns auf einige wenige, die dort in diese Moscheen gehen. Und der Beweis dafür ist, dass dies schon seit 40 Jahren praktiziert wurde und bis vor circa 10 Jahren der Islam immer weiter nach unten gegangen ist. Okay? So, das ist schon mal der reale Beweis, den wir vor unseren Augen sehen. So. Da brauchen wir jetzt nicht zu gucken, wo steht das im Koran oder in der Sunna. Wenn Wasser bei 100 Grad anfängt zu kochen, dann müssen wir auch nicht fragen, wo steht das im Koran. Das ist eine Sache, die wir selber mit eigenen Augen sehen. Diese Sache ist zum Scheitern verurteilt. Dann sagen die eure auch. Okay, dann komischerweise überall, in allen, alle Menschen, mit denen man redet, die sagen uns, boah, heute ist der Islam viel stärker als damals. Viel mehr Bücher sind übersetzt worden, viel mehr Leute haben den Islam angenommen. Das sagt sogar der Verfassungsschutz. Deswegen, wenn man ein Lügner ist und die Realität verleugnet, braucht man nicht zu diskutieren. Das heißt, die Realität, die muss man erstmal wahrnehmen. Ich frage dich, ganz, ganz klar. Wie alt bist du jetzt?
17.
17. Okay. Sagen wir mal so, vor 8 Jahren, wo du 9 Jahre alt warst. Hast du da praktizierende Menschen so gesehen? Du bist natürlich jetzt sehr jung, wir haben das nicht geplant. So. Wann ist die Dawa stärker? Heute oder damals?
Heute noch.
Ist es nicht heute so, dass sie dich in der Schule sogar, jeder dich anredet, jeder von der Dawa mitbekommen hat? Und hier muss man das Ziel der Dawa verstehen. Bei einigen Leuten ist das Ziel der Dawa, dass man gemütlich leben kann. Von wem haben sie das beigebracht bekommen? Das Ziel der Dawa ist, die Botschaft zu verbringen. Und die Botschaft, die ist fast in jedes Haus gekommen. Bei dir jetzt, wie alt bist du?
28.
Wie alt bist du? 28. Ich hätte gar nicht gedacht. Ja gut, weil ich hätte dich jetzt so alt geschätzt wie ihn, subhanallah. Vielleicht ein paar Jahre älter. Du bist Türke.
Ja.
Okay, 28. Okay, vor 10 Jahren. Wie sah da die Situation von Jugendlichen aus und wie heute?
Gut, heute gut.
Ja. Und ist das für dich ein großer Unterschied?
Ja.
Super. Vielleicht hast du irgendwelche Beispiele dafür. Ich meine, bei dir jetzt zum Beispiel, ist irgendwann mal jemand zu dir gekommen von der Moschee, hat gesagt, ey, du musst beten oder wie war das? Nie. Da ist nie jemand gekommen.
Wo ich damals auch in meiner Jahalia gelebt habe, also in der Jahalia-Zeit gelebt habe, da ist keiner zu mir gekommen, hey, du machst das falsch und du machst dies falsch. Oder, Alhamdulillah, natürlich durch Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, hat er mich recht geleitet, aber auch durch eure Vorträge habe ich viel gelernt, auch mein ganzes Wissen, vieles. Also von meinem Wissen habe ich dadurch angehalten.
Ja, heute hast du Bad, Mashallah, und betest und fastest und alles drum und dran. Und ich sag mal jetzt so von den Jugendlichen in deinem Alter jetzt so. Oder damals, wo du 18 warst. Zum Beispiel türkische Jugendliche. Was schätzt du, wie viel Prozent davon fünfmal am Tag gebetet haben?
Vielleicht
0,5%. Das heißt, hier kommen Leute, die wollen uns erzählen, wie man die Dauer zu machen hat. Ich will, Leute, ihr habt vielleicht eine gute Absicht gehabt. Ich möchte jetzt auch nicht zu wütend werden. Ja. Aber man muss irgendwann mal, liebe Geschwister, muss man der Realität, muss man seinen Neid, muss man seinen Groll aus dem Herzen einfach mal auf Seite legen und muss einfach der Realität ins Auge schauen. Bruder, und komischerweise, das ist genau das, was ich damals erlebt habe. Ich bin jetzt 35 Jahre. Ja. Als ich 20 war, vor ca. 15 Jahren, durch die Diskos geturnt bin, so. Wenn dort einer von den Muslimen, Marokkaner oder Türke oder Tunesier, nur zum Freitagsgebet gegangen ist, da galt er schon als heilig. Wenn da einer, ja guck mal, ihr seid sogar gerade am Nicken, obwohl ich euch nicht gefragt habe. Ja. Wenn dort einer gesagt hätte, er will keine sexuelle Beziehung vor der Ehe haben, dann wurde er als wahnsinnig erklärt. So, deswegen bitte, man muss jetzt erkennen, diese Dawa-Methode ist gescheitert. Das heißt, das, was vielleicht in islamischen Ländern richtig war, das heißt, man macht kleine Madrasas auf, kleine Schulen auf, kleine Moscheen auf, wo man Kinder unterrichtet, ist vielleicht dort richtig, aber das kann hier nicht richtig sein, weil erstens die Dichte der Muslime viel zu gering ist, zweitens die Dichte dieser Madressen oder dieser Schulen oder dieser Moscheen viel zu gering ist und drittens, weil die äußeren Einflüsse viel zu groß sind. Dieses System ist in Deutschland zum Scheitern verurteilt. Doch nach 50 Jahren muss man das irgendwann mal erkennen. Mit dieser Methode kommt man nicht weiter. Ja, ich sage nicht, dass jeder Daya so Dawa machen muss wie ich. Ich sage nicht, dass jeder Daya rausgehen muss. Der eine hat vielleicht eine Spezialität, ein Spezialthema hier oder da. Er soll das machen. Er soll von mir sich auf seine kleine Moschee spezialisieren und beschränken. Aber er soll nicht dazu aufrufen, die Dawa als solche darauf zu beschränken. Und ich will noch was sagen. Wir leben hier nicht in Mekka zur Zeit des Propheten. In Mekka zur Zeit des Propheten ja, wären schon lange Leute gefoltert worden, mit denen wir unterwegs waren. Wir leben hier, im Gegensatz zu Mekka ist unsere Situation eine Holiday Inn Hotel mit 5 Sternen. Ach, was erzähle ich? Im Gegensatz zu Mekka zur damaligen Zeit des Propheten sind wir hier im Club Med All Inclusive. Ja. Club Med auf Corfu, all inclusive sind wir hier. Ja, mit allem drum und dran, mit Riesenbuffet. Und es ist absoluter Irrsinn und absoluter Schwachsinn, von der Bekämpfung her unsere Zeit mit dieser Zeit zu vergleichen. Der Prophet Mohammed hat in der Zeit, wo er so bekämpft wurde, ist er öffentlich auf den Platz gegangen. Und da sind danach vielleicht sogar Gefährten gefoltert worden. Hat einer von den Gefährten gesagt, ey, das ist alles durch dich passiert, dann hätte man gesagt, das ist ein Munafik. Das sind die Eigenschaften der Munafikun. die Eigenschaften der Munafikun ist, dass sie, eine der größten Eigenschaften der Munafikun ist, dass sie glauben, dass sie, sobald ein Windzug kommt, sofort einbrechen. Dass sie nicht bereit sind, auf dem Weg Allahs auch nur einen Dornstich zu bekommen. So, jetzt frage ich, wenn du sagst, ich lade dich nicht ein, aus einem plausiblen Grund, oder ich lade den oder den nicht ein, es geht nicht um mich, es geht um das System. Vielleicht hast du jemanden, der besser ist, kann sein, oder den du besser findest, kein Problem. Ja, vielleicht gibt es bei dir wirklich ein reales Problem in der Moschee, okay? Aber wenn du bei dir Unterrichte hast, wo 10 Leute kommen, wo 50 Leute kommen, die immer wieder kommen, die schon seit Jahren dabei sind, so, aber die breite Masse in deiner Stadt nichts davon mitkriegt, rechne es mal aus. 50 Leute in deiner Moschee, die regelmäßig zum Unterricht kommen, 50 Jugendliche, rechne das mal prozentual auf deine Stadt ein. Okay, jetzt sagst du, bei mir kommen 300. Okay, bei dir kommen 300. Wie groß ist deine Stadt? 1 Million? Rechne mal aus, wie viele Leute du erreicht hast. 0,nix. So, und du sagst dann, nee, wir wollen uns aber hier drauf beschränken, wir sind noch nicht so weit. Wann willst du so weit sein? Der Islam ist seit 50 Jahren in Deutschland. Wann willst du so weit sein? Warum bist du nicht so weit? Ja, gefährlich, die Medien. Gefährlich, die Medien? Der Prophet hat Dawah in einer Situation gemacht, wo sie in Gefahr lebten, getötet zu werden, die Sahaba. Und kein Sahaba hat gesagt, ey, was hast du uns für Probleme gebracht? So, und dann die andere Eigenschaft der Munafikun ist, dass sobald einer Schaden bekommt auf dem Weg der Dawah, dass sie sagen, siehst du, guck mal, hätte er das doch nicht gemacht. Lest euch mal die Surah Ali Imran ein. Die Eigenschaft der Munafikun. Da wurden Sahaba getötet und da sagten die Munafikun, ha, wären sie doch nicht rausgegangen, wären sie doch mit uns geblieben. Aber was sagen die Gläubigen? Die sagen genau das Gegenteil. Für die ist das ein Beweis, dass sie auf dem wahren Weg sind. Allah sagt im Koran, وَلَمَّ رَعَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Als die Gläubigen, die Ahzab, die Parteien gesehen haben, 10.000 Soldaten um Medina herum, was haben die gesagt? هذا ما وعدنا الله ورسوله. Das ist, was Allah und sein Gesandter uns versprochen haben. وصدق الله ورسوله. Und Allah und sein Gesandter haben die Wahrheit gesprochen. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Und das hat ihnen nur an Glauben und Ergebung mehr hinzugefügt. Warum haben die das gesagt? Weil der Prophet ihnen schon gesagt hat, dieser Weg wird steinig sein. Aber die Duatus zu, die erzählen euch heute, wenn irgendwo auf der Welt was passiert, seht ihr, wären sie ruhig geblieben, wäre nichts passiert, dann wären sie weiter einfach unterdrückt gewesen. Seht ihr, hätten sie den Mund gehalten, wäre ihnen nichts passiert. Das sind Ulama Usu, das sind Prediger des Dalals, die versuchen, den Muslimen beizubringen, dass der wahre Weg nicht bekämpft wird und die denen beibringen wollen, dass der Islam einen großen Fortschritt erreichen würde, ohne dass er bekämpft wird. Allah sagt im Koran, in Surah 6, Vers 34, وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ. Vor dir sind schon Gesandte der Lüge bezichtigt worden. Wann sind die der Lüge bezichtigt worden? Als sie in der Moschee saßen? Oder als sie rausgegangen sind? Sind die Gesandten der Lüge bezichtigt worden, als sie mit ihren Leuten in der Moschee saßen? Mit ihren Anhängern? Nein, als sie rausgegangen sind. Hä? Was haben die danach gemacht, als sie der Lüge bezichtigt worden sind? Haben gesagt, oh nee, wir hören besser auf, sonst werden wir vom Verfassungsschutz beobachtet. Oh, wir hören besser auf, sonst kriegen wir nachher Probleme, dann schreiben die uns in der Zeitung Salafisten. Damals zur Zeit des Propheten gab es einen ähnlichen Begriff wie Salafisten. Subah. Die wurden Subah genannt. Die Leute, die Salafisten der damaligen Zeit, die auf den wahren Weg zurückgegangen sind. Subah. Haben die gesagt, oh, damit wir nicht Subah genannt werden, hören wir jetzt besser ganz auf und sagen gar nichts mehr. Ja, haben die das gesagt? Nee, die haben weitergemacht. Die haben ihr Ding weiter durchgezogen. Bis zum bitteren Ende haben die es durchgeführt. Die sind vorbereitet worden. Aber heute erzählt man der Jugend, ah, guck mal, hätten sie nichts gemacht, wäre nichts passiert. Was haben sie jetzt davon gehabt, dass sie sich für den Islam einsetzen? Hat der Prophet a.s.w. gesagt, als die Leute bei Uhud getötet worden sind, oh, was haben sie jetzt davon gehabt, dass sie sich für den Islam eingesetzt haben? Nee, wisst ihr, wer das gesagt hat? Die Munafikun. Die Munafikun, hier, guck bei der Schlacht von Ahzab, ja, haben die Gläubigen gesagt, das ist, was Allah und sein Gesandter uns versprochen hat. Das heißt, was hat Allah und seine Gesandter uns versprochen? Die Bekämpfung. Jetzt geht's weiter. Was haben die danach gemacht, als sie der Lüge bezichtigt worden sind? Ja, haben die weitergemacht? Ja, die haben weitergemacht. Denn Allah sagt danach, فَصَبَّرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا. Dann haben sie weitergemacht, sie sind standhaft geblieben, obwohl sie der Lüge bezichtigt worden sind und obwohl ihnen Schaden zugefügt wurde. Obwohl ihnen Schaden zugefügt wurde, haben sie weitergemacht. Womit weitergemacht? Hat der Prophet sich dann nur noch in Dar al-Arkam getroffen, ganz geheim, dass keiner was davon mit Schaden bekommt? Nein, sie haben den Schaden in Kauf bekommen, genommen. Und haben weitergemacht und sind weiter auf die Märkte gegangen. Der Prophet ist weiter auf die Märkte gegangen, ist weiter zu den Zelten der Hujaysh gegangen. Bis wann? Hatta ata'u nasruna. Bis der Sieg von uns zu ihnen kam. Das ist der Weg. Und alles andere ist Yamalapendawa. Das sind meine Worte. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li lakum wa sa'il muslimin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.